Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Fall der Mauer vor 30 Jahren und die Frage, was aus der deutschen Einheit geworden ist. Darum ging es am Freitag in der SWR 1 Leute-Sendung mit Ilko Sascha Kowalczuk. Kowalczuk hat seine Jugend in der DDR verbracht. Er durfte das Abitur dort nicht machen, weil er das System ablehnte. Dafür wurde er dann nach der Wende Historiker. Er arbeitet heute in der Stasi-Unterlagenbehörde und er hat eine sehr klare Meinung zu diesem untergegangenen System.
Die DDR war ein Unrechtsstaat, ist da gar keine Frage. Zeigen Sie mir mal irgendeine Diktatur auf der Welt, die das Recht nicht bricht, das Recht nicht beugt, das funktioniert überhaupt nicht. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das Recht, die Rechtsprechung, das ganze Rechtssystem, ein Herrschaftsinstrument der Kommunisten war, der SED. Das war nichts anderes und zwar nicht nur das politische Strafrecht. Auch das Familienrecht konnte jederzeit im Sinne der SED gebrochen werden, wenn sie es brauchte. Das Verkehrsrecht. Es gibt SED-Funktionäre, die haben unter Alkohol Leute umgebracht. Und anschließend sozusagen haben sie nicht mal eine Bewährungsstrafe gekommen. Es ist nicht mal zum Prozess gekommen, sondern weil man gesagt hat, das sind verdiente Genossen. Da soll das nicht passieren. Also man kann das an vielen Ebenen durchziehen. In der DDR gab es am Ende 600 freie Rechtsanwälte. 600 Aha. Rechtsanwälte. Also so viel gibt es irgendwie wahrscheinlich hier in Stuttgart im halben, irgendwie in drei Bezirken zusammen oder so. Aha. Das zeigt alleine die Bedeutung des Rechts. Ich verstehe all diejenigen, die ein Problem damit haben, weil bisher der Begriff Unrechtsstaat an die nationalsozialistische Diktatur gebunden ist, dass die Bauchschmerzen haben. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir die nationalsozialistische Diktatur und die DDR nicht parallelisieren, nicht auf eine Ebene stellen. Das ist gar keine Frage. Da gibt es ganz viele Unterschiede und vor allen Dingen eben auch Unterschiede im Terror, der herrscht wird, in den Opferzahlen, im Krieg und so weiter und so fort. Aber Unrechtsstaat als solcher ist ja erstmal nur ein Begriff, da sollten wir jetzt auch nicht so eine riesen Debatte drum machen. Die DDR war für mich ein Unrechtsstaat und eine Diktatur.
Wenn man sich die Bespitzelungspraxis dieser vielen Jahre anguckt, wie sehr hat es eine Gesellschaft auch beschädigt oder möglicherweise sogar zerstört? Beispiel, vor ein, zwei Wochen eine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung. Eine Frau erzählt, wie sie jahrelang vom eigenen Vater, der ihre einzige Vertrauensperson war, von diesem Vater bespitzelt, denunziert und verraten wurde?
Das ist natürlich eine Katastrophe. Was Schlimmeres gibt es nicht, als in der eigenen Familie verraten zu werden. Das sind aber Extremfälle, die auch in der DDR extrem selten vorkamen. Das muss man auch sagen. Das Problem an der Diktatur ist etwas, hört sich etwas paradox an, was vielen vielleicht zunächst gar nicht einleuchten wird. Das Leben in einer Diktatur ist viel einfacher als in einer Demokratie und Freiheit. Solange man sich an die Regeln hält, solange man gewissermaßen die engen Grenzen nicht berührt, nämlich solange man sich nicht berührt, spürt man seine Fesseln nicht, kommt man ganz gut durch. In der Freiheit, und darunter leiden heute im Osten viele, muss man alles für sich selbst organisieren. Das ist also ein Riesenproblem. Und das andere ist, eine Diktatur braucht kein Vertrauen. Dafür hat sie nämlich die Geheimpolizei. Die Omnipräsenz der Geheimpolizei und der SED, ohne dass sie sichtbar waren, ohne dass sie anwesend sein mussten. Denn nämlich nach den Jahrzehnten der Diktatur haben die Leute sich irgendwann angefangen, mehrheitlich so zu verhalten, als wären die immer da. Das heißt, mich persönlich haben Arbeitskollegen oder Nachbarn oder wer auch immer viel mehr drangsaliert als die Stasi, weil die zu mir gesagt haben, halt aber die Schnauze, du bringst uns alle in Gefahr. Diese Disziplinierung, diese Sozialdisziplinierung in dem eigenen sozusagen sozialen Leben, das sind die eigentlichen langfristigen Folgen, mit denen wir uns dann auch rumzuschlagen haben.
Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, das ist der Titel eines Buchs, das der Historiker und SWR1-Leutegast Ilko Sascha Kowalczuk zu 30 Jahren Mauerfall und Einheit geschrieben hat. Kowalczuk war 22 Jahre alt, als die Grenze aufging. 10 Jahre zuvor, mit gerade mal 12 Jahren, hatte er eine Entscheidung getroffen, die er bitter bereuen sollte. Er hatte eine Verpflichtungserklärung unterschrieben.
Ich war 12 Jahre alt in der DDR. Es sind zu dieser Zeit sehr stark militärische Berufe gesucht worden, also Nachwuchs dafür. An allen Schulen gab es so Werber und alle Schulen in der DDR mussten Quoten erfüllen. Aha. So und so viele Leute für die Armee und für alle anderen bewaffneten Organe. Und ich habe mit 12 Jahren, ich bin in einem Elternhaus erzogen worden. Mein Vater kommt eigentlich aus der katholischen Ecke, ist dann aber zum Konvertit geworden und war Kommunist und hat mich sehr im Sinne des Systems erzogen. Und ich habe mit 12 gesagt, okay, ich will Offizier der NVA werden. Mhm. Und normalerweise hat man so eine Verpflichtung erst mit 14 abgegeben. Aber die Genossen haben sofort gesagt, okay, da haben wir jemanden, den müssen wir festhalten. Und mit 14,5 habe ich gesagt, ach, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch nicht. Ich glaube, ich bin nicht so der richtige Typ für die Armee. Und ich dachte, damit ist der Fall erledigt. War der aber nicht, weil die Genossen auch an der Stelle keinen Spaß verstanden haben. Auch mein Vater hat keinen Spaß verstanden. Und dann haben die mich 1,5 Jahre lang bearbeitet und haben immer wieder gesagt, okay, du musst jetzt das aber wehren. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, ich will das nicht. Und nach 1,5 Jahren haben sie mich entlassen. Meine Zukunft in diesem Land war beendet. Man hat mir prophezeit, ich würde über kurz oder lang im Knast landen. Meine Mutter war bei dem letzten Gespräch dabei. Da hat man mir gesagt, wissen Sie, was Sie diesem Staat schon an Ausbildung gekostet haben? Und ich habe gesagt, nee, das weiß ich nicht, schreiben Sie mir eine Rechnung und ich werde diesem Staat das zurückzahlen.
Sie durften kein Abitur machen und Sie landeten dann als Pförtner in einer Fischereifabrik.
Fischereiinstitut.
Oder Forschungsinstitut. Und hatten in dieser DDR keine Perspektive. Haben Sie überlegt zu flüchten? Nee. Haben Sie überlegt, einen Ausreiseantrag zu stellen?
Habe ich nicht, aber wie gesagt, ich war ja sehr jung. Ich hatte jetzt so meine Dellen weg. Ich musste mich davon natürlich auch erstmal holen. Wenn man also mit 15 gesagt bekommt, du hast hier keine Zukunft mehr, das ist nicht wirklich witzig. Ich wurde sozusagen in eine Ecke gedrängt, in eine Ecke gestellt, in der ich mich selbst nicht sah, nämlich als Staatsfeind. Ich dachte ja, ich bin der bessere Sozialist, ich bin der bessere Linke. Das habe ich auch noch viele Jahre gedacht, weil ich dachte, das sind die Verbrecher, das sind die Verräter, die müssen weg. Und ich habe einen Stellvertreterkonflikt geführt mit meinem Vater und habe mir dann auch so gedacht, okay, also dieses Land gehört auch mir, das gehört nicht meinem Vater, das gehört nicht den alten Säcken dort oben im Politbüro. Und deswegen werde ich versuchen, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich in diesem Land etwas ändert. Ich hatte nie daran gedacht, dass das mal zur Wiedervereinigung kommt. Aber als Berliner, als Ostberliner, habe ich natürlich immer zur Hälfte in Westberlin gelebt, weil ich immer wusste, was sich dort abspielt. Spielte und hatte eine große Sehnsucht nach dem Westen.
Wann haben Sie gemerkt, dass das alles nicht funktioniert und dass das System deutlich stärker ist als Sie selbst?
Die ganze Dimension dessen, was man mir dort angetan hat, ist mir erst bewusst geworden, als mein erster Sohn selber 13, 14 wurde. Und als ich erst sah, wie zerbrechlich man ist. Wenn man selber 14 ist, denkt man ja, man ist stark, man. Sozusagen, nichts kann einen umhauen. Aber als ich dann praktisch meinen ersten Sohn sah, wie er mit 14 ist, erinnerte ich mich. Und da brach das dann alles nochmal herauf. Und vor allen Dingen wurde mir klar, ein Regime, was mit Kindern so etwas macht, ja, das kennt keinen Spaß. Und da gibt's auch im Nachhinein keinen Spaß. Und da erklärt sich dann auch so ein bisschen meine, auch in den 90er Jahren, harte Aufarbeitung dieser kommunistischen Diktatur.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Die Entscheidung ist gefallen. Die Krankenkassen zahlen in Zukunft den Bluttest auf Trisomie 21 und nicht wenige Leute befürchten, dass damit die Zahl der Abtreibungen zunehmen wird. Zu diesem Thema hatte Nicole Köster in dieser Woche zwei Gäste, Annette Purschke, die selbst ein Kind mit Down-Syndrom hat, und Professor Holm Schneider, der am Universitätsklinikum in Erlangen die Abteilung für Erbkrankheiten leitet.
Diese Entscheidung habe ich leider so erwartet, auch wenn ich die letzten Jahre über viel versucht habe, sie anders ausfallen zu lassen. Man muss vielleicht etwas weiter ausholen. Dieser Bluttest nutzt den Umstand, dass Bruchstücke der kindlichen Erbsubstanz in die Blutbahn der Schwangeren gelangen und dort auch auffindbar sind. Deswegen braucht man nur eine kleine Blutprobe der Mutter, um festzustellen, ob das ungeborene Kind eine genetische Besonderheit hat.
Was es doch dann auch einfacher macht, denn ansonsten gibt es Fruchtwasseruntersuchungen und die können zu Fehlgeburten führen.
Das ist richtig, aber es hat bisher nur eine von 20 Frauen eine Fruchtwasseruntersuchung in Anspruch genommen. Der neue Bluttest wird heute schon häufiger eingesetzt, obwohl er noch gar nicht von der Kasse finanziert wird. Also es findet definitiv eine Ausweitung des Suchens nach Normabweichungen statt. Außerdem ist es so, nicht der Test an sich ist das Problem, sondern die Folgen seiner Anwendung.
Inwiefern?
Es fällt einfach oft unter den Tisch, dass der größte Teil der vorgeburtlich identifizierten Kinder mit einer chromosomalen Besonderheit nicht zur Welt kommen dürfen.
Ist es nicht so, dass die meisten Behinderungen erst nach der Geburt auftreten?
Das ist richtig. Die meisten Behinderungen entstehen tatsächlich nach der Geburt durch Sauerstoffmangel, durch Unfälle oder auch bloß durch einen Virusinfekt. Aber dieser Test sucht nach genetisch angelegten Behinderung. Der Test sucht nach Trisomien, der Trisomie 21, der Trisomie 13 und 18, wo also der Betroffene ein Chromosom mehr hat. Und er sucht auch nach Erkrankungen wie zum Beispiel dem Turner-Syndrom, wo weiblichen Betroffenen das zweite X-Chromosom fehlt. Das sind im Moment die Schwerpunkte. Es gibt aber inzwischen auch schon Tests, die auf Einzelgenerkrankungen testen, zum Beispiel Mukoviszidose oder erbliche Anämien.
Der Wunsch von Eltern ist natürlich nachvollziehbar. Erstmal der wichtigste Wunsch auf ein gesundes Kind. Frau Puschke, ich nehme an, bei Ihnen war das genauso. Hätten Sie so einen Test damals machen wollen?
Ich hoffe nicht. Das kann ich natürlich im Nachhinein jetzt aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern jetzt leichter sagen, als es vielleicht dann ist. Was mich so umtreibt, ist für mich als Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom, das ist ja Selektion, es wird ja nicht geguckt, ob es dem Kind gut geht, sondern es wird nur geschaut, ob das Kind das Down-Syndrom hat. Und das treibt mich so um. Das ist Selektion. Und das muss man sich klar machen. Und ich glaube, dass das vielen Eltern, werdenden Eltern in der Schwangerschaft bei so einer Untersuchung gar nicht klar ist. Das mutet wie eine Vorsorgeuntersuchung an, ist es aber nicht.
Und dennoch gibt es ja auch Beratungen, die dann stattfinden. Sind diese Beratungen nicht ausreichend? Was glauben Sie? Sie sind ja auch mit dem Thema eng befasst.
Also die Beratungen sind für mich insofern noch nicht ausreichend, weil wir meiner Meinung nach noch nicht zu viele Berührungspunkte im Leben haben und viele unter Umständen beraten, die ein Leben mit behinderten Kindern gar nicht kennen. Und das ist auch aus meiner Erfahrung mit anderen Eltern oft so, dass auch bei Diagnosestellungen von etwas gesprochen wird, was man selber noch gar nicht erlebt hat und darüber auch nicht in dem Maße dann so informieren kann.
Bezahlte Bluttests, um herauszufinden, ob ein ungeborenes Kind Trisomie 21 hat oder nicht. Darum ging es in dieser Woche in Leute als Annette Purschke und Professor Holm-Schneider bei Nicole Köster zu Gast waren. Holm-Schneider ist Kinderarzt und Spezialist für Erbkrankheiten. Annette Purschke hat selbst einen inzwischen 18 Jahre alten Sohn mit Down-Syndrom und engagiert sich darüber hinaus in einer Elterngruppe.
Wir merken halt, dass das sehr viel bewirkt. Also wenn wir zum Beispiel in einer Vorlesung vor angehenden Ärzten sprechen, da merke ich über die Jahre auch, wie sich das auch ein bisschen schon zum Positiven verändert hat. Dass schon etwas mehr Berührungspunkte mal da sind, das Interesse auch viel größer ist. Aber es ist auch noch viel Bedarf an Aufklärung da, das merken wir.
Sie meinen, es gibt also auch Vorbehalte innerhalb der Medizin. Merken Sie das auch? Erleben Sie das im Alltag einer Kinderklinik?
Es hat sich in den letzten Jahren sicherlich viel getan. Ich nutze diese Möglichkeiten auch, Eltern in die Vorlesung zu holen, reden zu lassen mit den Studenten, die Studenten fragen zu lassen. Und ich denke, das trägt dazu bei, das, was in alten Lehrbüchern steht, dann irgendwann zu ersetzen durch fundiertes Wissen über genetische Besonderheiten.
Da sprechen jetzt natürlich auch viele Menschen von einer Bereicherung bei Menschen mit Down-Syndrom, die die Freude innerhalb der Familie ganz besonders verstärken. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Riesenherausforderung für Eltern, für Alleinerziehende, die teilweise vor Probleme gestellt werden, die nicht lösbar sind. Manche Menschen opfern sich ja geradezu auch auf. Erleben Sie das auch, Frau Purschke?
Also ich erlebe erstmal in unserer Familie die Herausforderung, drei Kinder großzuziehen, wie jedes Kind hat seine Bedürfnisse, wo ich versorgen muss, dass die abgedeckt sind. Da macht der Julius erstmal keinen Unterschied. Natürlich haben wir im Alltag auch andere Hürden noch zu bewältigen, aber die liegen oftmals eher darin, das Alltag zu leben, draußen zu leben. Da noch Möglichkeiten zu schaffen, sagen wir zum Beispiel im Freizeitbereich. Da muss man oft selber noch ein bisschen die Initiative ergreifen. Man muss,
haben Sie ein Beispiel?
Ja, es gibt zum Beispiel wohnortnahe Angebote. Freizeitmöglichkeiten gibt es oft nicht so. Also ich habe das selber bei unserem Sohn auch. Wir haben auch gesucht, was er auch machen könnte. Ich hatte dann diese glückliche Fügung, dass ich die Chance hatte, so eine integrative Laufgruppe zum Beispiel zu gründen. Aber es musste schon diese Initiative auch kommen.
Da sind Sie selbst aktiv geworden.
Genau, wir müssen oft sehr selbst aktiv werden. Und das zehrt natürlich auch manchmal etwas, dass man da immer auch ein bisschen auch kämpfen muss drum. Da, wo es dann gelingt, ist es aber wieder sehr, sehr gut. Und es entstehen unglaublich schöne Sachen daraus. Und dann ist es wirklich eine große Bereicherung.
Holm-Schneider, eine Frage, die bei Ihnen regelmäßig auftaucht, ist, ob wir tatsächlich behinderte Menschen in unserer Gesellschaft gebrauchen.
Behinderte Kinder können ihre Eltern genauso glücklich machen wie gesunde. Und sie werden gebraucht in unserer Welt, weil sie oft besser wissen als wir, was Liebe ist.
Woran erkennen Sie das?
Unser 6-jähriger Pflegesohn geht auf ein Mädchen bei dem eine Träne zu sehen ist, hin und wischt ihm die Träne ab.
Mhm. Eine schöne Situation, Frau Purschke. Was erleben Sie?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich erlebe unseren Sohn als sehr authentisch, sehr bei sich. Ich beobachte, er hat ein Schnipselpapier und macht ein Kunstwerk draus. Das ist einfach so eine schöne Sichtweise. Er läuft als Letzter ins Ziel beim Laufen und feiert das wie einen kleinen Olympiasieg. Das ist total schön, sowas zu erleben und zu sehen, Mensch, man kann das auch anders sehen. Ich bin nicht Letzter, sondern ich habe den Weg geschafft und ich kann mich über meine Leistung freuen.
Er kommt aus Kiel, er ist Jurist, er war Direktor der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und er ist seit 5,5 Jahren der Präsident des Bundesrechnungshofs. Damit leitet Kai Scheller eine Behörde mit fast 1200 Mitarbeitern, deren Aufgabe es ist, ganz genau hinzuschauen, wenn staatliche Stellen das Geld der Steuerzahler zum Fenster rauswerfen.
900 Prüfer sind wir, 250 Verwalter ungefähr. Mhm. Ja, unser Amtssitz ist in Bonn seit 1999, 2000 und wir haben Außenstellen in Potsdam, Potsdam, Berlin und Bonn.
Ihre Behörde ist unabhängig, agiert unabhängig, ist nicht weisungsbefugt. Was bedeutet das in der Praxis?
Dass Regierung und Parlament uns nicht anweisen können, Dinge nicht zu prüfen, uns nicht anzuschauen oder unser Fokus auf bestimmte Themen zu lenken. Das müssen wir selber entscheiden, die Risiken sehen und machen wir eben richterlich unabhängig, wie das so schön heißt.
Nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Ab welcher finanziellen Größenordnung auch werden Sie tätig?
Die finanzielle Größenordnung spielt natürlich eine Rolle. Die Prüfungsteams, die Prüfungsgebiete analysieren jedes Jahr, was sie sich schwerpunktmäßig im nächsten Jahr anschauen wollen. Im Bereich von 16 Bundesministerien sind wir ja unterwegs. Die gesamte Bundesverwaltung, der Sozialversicherungsbereich. Mhm. Bundeswehr, Bahn, Infrastruktur, Verkehr, wir haben schon einige Themen genannt.
Es gibt Leute, die sagen, was Stuttgart 21 angeht, das sei eine Märchenstunde gewesen für die mündigen Bürger, denen man erzählt hat, Kinder, wir machen zwar die größte Baustelle Europas in einer Stadt mit dieser Lage und in dieser Lage, aber ihr werdet nichts davon merken. Keine Staus, keine Verkehrsprobleme, kein Lärm, kein Dreck, kein Nichts.
Das will ich jetzt gar nicht politisch bewerten. Die Fakten sind ja jetzt so, dass die Baustelle einfach da ist. Aber man hätte natürlich von Anfang an hier Klarheit schaffen müssen über die Gesamtumstände und auch den Finanzierungsaufwand, der hier getrieben wird. Und das Geld kann ja immer nur einmal ausgegeben werden. Und wir wissen ja, wir haben einen großen Wettbewerb um die Infrastrukturmittel, die überall gebraucht werden.
Ja.
Und da schlägt natürlich Stuttgart 21 mit 8,2 Milliarden Euro mindestens jetzt stark zu Buche.
Also um es nochmal zu sagen, mit 2,5 Milliarden hat man angefangen, 8,2 Milliarden jetzt. Ende der Bauzeit, Stand jetzt, habe ich jedenfalls gelesen, Ende 2025.
Habe ich auch gehört. Ja, jetzt kommt es wieder darauf an, risikoehrlich zu sein und kostenehrlich zu sein. Mhm. Und wirklich alles auf den Tisch zu legen, damit man weiß, wie viel Geld hier verbraucht wird. Und darum muss sich natürlich auch der Bund und die Bundesregierung kümmern.
Und was die Sache auch nicht besser macht, das Stand jetzt, alle Beteiligten dieses Projekts sagen, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir es nicht gemacht. Und der deutsche Bahnchef Lutz im letzten Jahr vor dem Bundestagsverkehrsausschuss wohl gesagt hat, der einzige Grund aus Stuttgart 21 nicht auszusteigen, sind die hohen Kosten, die damit verbunden wären.
Man hätte mit den Kenntnissen von heute vielleicht das Projekt nicht angefangen, aber das ist ja nicht die Frage von heute, sondern heute müssen wir eben das Projekt einordnen in den Gesamtzusammenhang. Und es ist eben nicht nur ein eigenwirtschaftliches Projekt der DB AG, sondern es ist etwas, mit dem der Bund zu tun hat. Und der Bund muss ja die Mittel sortieren und deshalb muss er sich hier kümmern.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Kai Scheller, dem Präsidenten des Bundesrechnungshofs. Diese Behörde ist in erster Linie dann zuständig, wenn bestimmte Großprojekte wie Stuttgart 21, der Berliner Großflughafen oder auch die Elbphilharmonie vollkommen aus dem Ruder laufen. Es gibt aber auch weniger spektakuläre Geschichten, die gleichwohl ärgerlich sind. Zum Beispiel die unterschiedliche Besteuerung von Weihnachtsbäumen.
Wir haben festgestellt, dass der Mehrwertsteuersatz, die Umsatzsteuer, ganz verschieden ist bei den Weihnachtsbäumen. Da gibt es nämlich 4 verschiedene. Wenn Sie den voll geschmückt erwerben würden, dann müssten Sie den vollen Satz von 19% zahlen. Mhm. Wenn der aber aus der Plantage kommt und selbst gefällt wird oder Sie den aus dem Wald holen, gibt es wiederum weitere zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze. Das sind alles Ausnahmen von der Grundregel und das bedeutet natürlich einen Steuerausfall jeweils. Und man fragt sich natürlich, wieso ist das so? Ist das eigentlich plausibel? Ja. Der geringere Mehrwertsteuersatz, der ist ja ursprünglich mal eingerichtet worden, um Dinge des täglichen Lebens, Lebensmittel zum Beispiel oder Kulturgüter zu verbilligen.
Okay, also die Frage nach dem Warum stellt sich eigentlich bei dieser Absurdität so nicht mehr. Frage ist jetzt vielmehr, warum ändert man es nicht?
Richtig. Wir müssten eigentlich mal eine Generalrevision haben. Die Politik müsste das mal untersuchen. Und dann hätten wir vielleicht ein Begründungsproblem hin und wieder. Mhm. Und eine Konsolidierung, Bereinigung wäre hier sicherlich angezeigt. Wir haben ja noch viel mehr Phänomene.
Gibt es noch mehr Beispiele auf diesem Niveau?
Orangensaft, ob er gepresst oder püriert ist, es hat auch einen anderen Mehrwertsteuersatz. Oder nehmen Sie, auch Delikatessen sind teilweise geringer besteuert als verpacktes Wasser, was Sie kaufen, für 19%. Das muss mal durchforstet werden und überprüft werden. Und man muss immer wieder, sagen wir, überprüfen, ob die Dinge noch in die Zeit passen oder aus der Zeit gefallen sind.
Aber ganz offensichtlich guckt niemand nach, auch wenn Dinge offensichtlich aus der Zeit gefallen sind. Ist das ein Versagen von Politik?
Eine gesunde Aufgaben- und Ausgabenkritik gehört immer dazu. Auch Steuervergünstigungen gehören immer wieder überprüft. Und es geht ja darum, dass wir auch in den nächsten Jahren natürlich viele, viele Haushaltsmittel brauchen. Auch die Konjunktur ist inzwischen leicht eingetrübt. Mhm. Die Steuern sprudeln zurzeit noch. Aber das sind alles Haushaltsrisiken. Die Ausgaben steigen. Und deshalb, wenn ich Steuererleichterung verantworte, muss ich mich immer fragen, passt das noch oder muss das einmal überprüft werden? Und da haben wir viele Beispiele. Jüngst auch hat die Wissenschaft ja untersucht, die Subventionen im Bereich für Unternehmen im Bereich Energie- und Stromsteuern auch festgestellt, dass da viele einfach nur noch schwache Wirkung entfalten und eigentlich auch mal überprüft und angefasst gehörten.
Geht die Politik deshalb nicht dran, weil das Bohren auch sehr dicker Bretter bedeutet und man ja nicht unbedingt dann die ganz großen Schlagzeilen damit erzielt?
Es wird schnell unpopulär, wenn man mit verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Interessengruppen es dann zu tun bekommt, die ja alle dann gute Gründe haben, wieso gerade die eigene Branche im Vorteil sein soll. Nehmen Sie nur die Hotelsteuer, die auch noch nicht so ganz alt ist.
In dieser Woche hätten die Briten endgültig rausgehen sollen aus Europa und deshalb war am Montag Sigrid Feutle zu Gast bei Nicole Köster, eine Frau, die als Dozentin arbeitet und die selbst 16 Jahre in England gelebt hat. Es ist dann bekanntermaßen alles ganz anders gekommen. Der Brexit wurde wieder mal verschoben. Dafür wird jetzt am 12. Dezember gewählt.
Ich denke nicht, dass Begeisterung herrscht, dass jetzt gerade im Dezember, das wurde ja auch immer gesagt, kurze Tage, dunkel, kalt, da geht keiner gerne auf Kampagne. Aber ich glaube schon, dass viele jetzt auch noch den Drang haben, ihre Meinung auszudrücken, also gerade in Bezug auf Brexit.
Wie sehr spaltet der Brexit die Gesellschaft in Großbritannien?
Sehr, sehr stark. Also die Spaltung hat mich schon überrascht, also auch seit 2016. Das geht wirklich quer durch die Gesellschaft, also die Jungen und die Alten, auch nach gewissen sozialen Schichten, Hochschulstädte auf dem Land. Also da gehen die Gräben quer durch und wie ich vorher sagte, sie werden natürlich immer aggressiver. Da möchte ich auch nochmal verweisen, damals der Mord von Joe Cox, der Labour-Abgeordneten, war auch eine Eskalation im Zusammenhang mit der Kampagne. Und der damalige Mörder rief auch Britain first. Das ist das eine Extrem, wo es dann hinführen kann. Und diese Spaltung, diese Gräben sind noch lange nicht behoben. Die werden sich jetzt vertiefen.
Sie haben schon vor 10 Jahren über Debattenkultur, über Streitkultur, über Europamüdigkeit geschrieben. Gab es da Ursachen, Auslöser dafür, dass Sie auch diese Aggressivität gespürt haben oder damals noch gar nicht?
Damals war es noch nicht so extrem. Also deshalb war ich so verwundert auch von dem Ergebnis des Referendums, weil gerade die Kampagne vor allem dazu beigetragen hat, diese Gräben aufzureißen. Also ich denke, das hat sich verstärkt und viele auch Vorurteile, gerade gegen Anführungszeichen Ausländer, sind massiv nach vorne gekommen, was ich nicht erwartet hatte.
Da muss man die politische Verantwortlichkeit hinterfragen. Ist die nicht mehr so gegeben?
Ja, das wurde eben auch dann von Politikern, man darf auch nicht vergessen, Boris Johnson war damals Galionsfigur für die Leave-Kampagne, geschürt, bewusst geschürt. Also eben auch zu sagen, ja, wir geben doch kein Geld nach Brüssel, wir wollen die Immigration kontrollieren. Sie haben ja auch sowieso die Immigration kontrolliert. Darf man nur daran erinnern, dass ja auch das Vereinigte Königreich keine offenen Grenzen hat. Also die Grenzkontrollen gab es schon vorher. Theresa May war übrigens vorher im Innenministerium. Sie hätte damals schon andere Gesetze zur Immigration erlassen können. Also da wurde bewusst auch mit den Ängsten der Menschen geschürt und gespielt.
Und Europa spielte da in Großbritannien gar nicht so eine große Rolle? Oder wie sehen Sie das?
Die großen Medien, die Boulevardzeitungen hatten kein Interesse, ich sag mal, Europa sachlich Bericht zu erstatten. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele Leute wenig darüber wissen und auch nicht besonders interessiert sind, weil sie meinen, es betrifft ihren Alltag nicht.
Wobei ja auf wirtschaftliche Nachteile immer auch wieder hingewiesen wird. Das kommt beim Bürger aber nicht an.
Ja, das waren, nochmal auf die Kampagne 2016 zurückgehend, das haben natürlich viele seriöse Zeitungen oder Wirtschaftszeitungen immer wieder berichtet und gesagt, die und die Konsequenzen wird es haben. Es gab einen Auftrag von der Regierung auch für verschiedene Szenarien, Austrittsszenarien. Alle sind zu dem Schluss gekommen, wir würden finanzielle Einbußen haben. Der damalige Staatskanzler Hammond hat sogar gesagt, aber wer liest das dann? Die Mehrzahl las die Boulevardzeitung und da wurde dann gleichgesetzt, wer an sein Land glaubt, stimmt für den Austritt. Das wurde sehr mit dem Nationalstolz verbunden.
SWR1, Leute der Woche am Ende dieser Sendung mit Nicole Köster und mit einem Mann, dem höchst Ungewöhnliches gelungen ist. David Höhner, ein Koch aus der Schweiz, hat es geschafft, mit seiner Organisation Küche ohne Grenzen alle an einen Tisch zu bringen. Menschen, die heftigst miteinander verfeindet waren, die sich bekämpft und bekriegt haben in Afrika und in Lateinamerika, im kolumbianischen Dschungel und im kenianischen Hochland.
Die Gastronomie als Bereich, in dem gearbeitet wird, ist der größte Arbeitgeber der Welt. Und wenn man sich nur so diese eine Tatsache vor Augen hält, ist es klar, dass Kochen auch Politik ist. Wenn man dann noch darüber nachdenkt, was alles damit verknüpft ist, produzieren, Karotten, Fleisch, Land etc., ist es eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste der Welt.
Sie sind gelernter Koch, sagen Sie von sich nach den vielen Jahren Erfahrung, Sie sind inzwischen auch Politiker?
Nein, das würde ich von mir nicht sagen, weil ich habe mich natürlich nie in... Das ist zwar eine sehr gute Frage, doch natürlich würde ich das sagen.
Woran machen Sie es fest?
Ich mache es fest, dass ich in dem, was wir tun oder was wir da gegründet haben, mit dieser Cuisine sans frontières, diese Küche ohne Grenzen, haben wir eine politische Aktion ins Leben gerufen.
Was macht die Küche ohne Grenzen? Beschreiben Sie es.
Die Küche ohne Grenzen eröffnet dort Restaurants, wo es keine mehr gibt. Das sind Plätze, wo Postkriegsgebiete oder auch Low-Level-Kriegsgebiete oder Katastrophengebiete und so weiter, wo das zivile Leben, also die Zivilgesellschaft, dermaßen Schaden erlitten hat, dass es keine zivile Infrastruktur mehr gibt. Und in diese Bresche springen wir hinein mit dem, was wir tun.
Und da gilt es natürlich auch erstmal, einen Kontakt, eine Verbindung zu diesen Menschen herzustellen. Welche Verbindung hatten Sie vorher schon zu Ecuador?
Wir sind damals 2004 ausgewandert nach Ecuador, weil wir waren beides, also ich habe ja nach meiner Kochzeit, habe ich dann auch als Künstler und Journalist gearbeitet, habe viel für Theater gearbeitet. Wir waren in Berlin, wir waren beide unabhängige Künstler.
Sie waren bei einem Zirkus?
Ich war auch bei einem Zirkus, das war allerdings später. Und dann hatten wir diesen kleinen Jungen, der uns so toll gefallen hat. Und wir haben gedacht, nee, das ist nicht die Stadt, wo wir einen kleinen Jungen großziehen wollten. Und dann hatten wir über verschiedene Kanäle gehört, dass es in Ecuador ganz toll sei, sind wir hingegangen und sind hängen geblieben. Und meine Frau hat dann begonnen als Ausbilderin für Radiojournalisten in einem entwicklungstechnischen Zusammenhang zu arbeiten.
Was hatten Sie über Ecuador gehört, was toll sein soll? Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Vorbehalte gegenüber einem südamerikanischen Land, was von Korruption natürlich geprägt ist, Drogenschmuggel, all das, was dazugehört.
Ja, ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Ich denke ja nicht zuerst an Drogenschmuggel und schneide mir die Kehle durch, sondern ich denke zuerst an die fröhliche Musik, ich denke an die schöne Küste, ich denke, aha, Dschungel, Küste, Berge, Berge ganz wichtig für mich als Schweizer. Und ich denke an die Latino-Freundlichkeit den Kindern gegenüber.
Hätten Sie in der Schweiz vielleicht für Ihren Sohn auch ein gutes Land gefunden, um ihn großzuziehen?
Die Schweiz ist ein ziemlich strenges Land mit den Kindern. Also das muss man, also wie ihr in Deutschland ja übrigens auch nicht so berühmt seid, dass ihr so eine wahnsinnig tolerante Haltung gegenüber Kleinkindern hättet. Es ist kein Vergleich zu dem, wie eine ecuadorianische indigene Familie mit ihren Kindern umgeht. Also wir Schweizer, wir weisen die Kinder in der Straßenbahn zurecht. Das macht man in Quito nicht.
Eins gehört. SWR 1.